Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Wirtschaft vor dem Aufschwung. Wie wird Deutschland wieder wettbewerbsfähiger? Darüber spreche ich heute mit Stefan Wintels, dem Vorstandsvorsitzenden der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Chefsachen. Und diese neue Folge ist ein bisschen anders, als wir das sonst gewöhnt sind, denn sie wird nicht in unserem Studio produziert bei den GN im GIP, sondern live und vor Publikum hier im schönen Café Samocca aufgenommen. Da nochmal herzlichen Dank an die Lebenshilfe, die uns diese Veranstaltung hier ermöglicht. Und Ihnen allen herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier im Café, die Sie uns hier verfolgen bei unserer Arbeit, denn das wird Arbeit für uns beiden. Stefan Wintels ist mein Gesprächspartner heute. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung in dieses historische Gebäude für die Wirtschaftsgeschichte unserer Grafschaft Bentheim.
Ja, historisches Gebäude für die Grafschaft Bentheim. Sie sind ja in Nordhorn zur Schule gegangen. Das ist ja auch ein Grund, warum Sie überhaupt an diesem Wochenende hier sind. Kennen Sie das Gebäude denn noch in seiner früheren Funktion?
Ja, absolut. Es war zwar nicht mein Schulweg. Ich bin immer an Nino und an Povel vorbeigelaufen und weniger in dieser Gegend, weil ich bin in Altendorf aufgewachsen, in der schönen Strengstraße, heute kurze Straße in Nordhorn. Ja.
Und dann haben Sie Abitur in Nordhorn gemacht?
86.
86. Mhm. Ja, und dann haben Sie bei der Bank angefangen.
Genau, bei der Deutschen Bank. Am Europaplatz heißt er heute, glaube ich. Damals, ja. 1986, als ich die Ausbildung begonnen habe, haben in der Deutschen Bank hier in Nordhorn 60 Personen gearbeitet. Heute gibt es die Bank gar nicht mehr. Und auch das ist Strukturwandel in der Finanzindustrie.
Ja, und nach der Deutschen Bank, nein, jetzt muss ich, als Sie die Ausbildung bei der Deutschen Bank beendet hatten, da gab es so einen kleinen Break, oder?
Ne, gar nicht. Ich hatte die Ausbildung noch nicht beendet, habe aber schon bei der Bundeswehr begonnen.
Ja,
das war kein Break.
Das war kein Break.
Die Wehrpflicht.
Da waren Sie Wehrpflichtiger, nicht?
Ich war Wehrpflichtiger.
Aber da waren Sie auch schon sehr karrieresüchtig, habe ich den Eindruck. Oder zumindest hatten Sie einen guten Riecher für Leitungsfunktionen, oder?
Also Karrieresucht definiere ich anders. Ich bin aber immerhin Obergefreiter der Reserve.
Das ist nicht schlimm, das bin ich auch. Aber was noch vielleicht interessanter ist, also ich habe gehört, Sie hätten da, Sie wären als Fahrer im Einsatz gewesen.
In der Tat, nach der Grundausbildung als Panzergrenadier in Achim bei Bremen war ich in Oldenburg stationiert beim 11. Panzergrenadier, bei der 11. Panzergrenadierdivision und durfte dort den verantwortlichen General fahren, General Tolksdorf.
Bei der Panzergrenadierdivision? Ah, ja. Ich dachte, Sie wären bei der Panzergrenadierbrigade gewesen, bei der 31 in der Treskow-Kaserne.
Nach meiner Erinnerung war es die Division, aber ich mag mich auch irren.
Ja, ich weiß es ziemlich genau, weil ich war da auch.
Ah, gut, ich war da zwar auch, aber weiß es offenbar nicht so genau. Einigen wir uns darauf.
Okay, na, ich wollte eigentlich darauf hinaus, es gab mehrere, ich glaube, ja, jedenfalls mehrere Nordhörner, die ich kenne, die da mit Ihnen zusammen waren, die wären auch gerne Cheffahrer geworden, aber die haben es nicht geschafft, Sie haben es geschafft. Also das war so die frühe Anlage, wenn ich was will, dann komme ich da auch hin.
Ich hatte mich nicht beworben, ich glaube, man hat mich auserkoren, weil ich die Ausbildung zum Bankkaufmann hatte. Sah man ein besonderes Talent für den Stubendienst. Und damit verbunden war diese Fahrertätigkeit.
Schlipsoldat haben wir das genannt.
In der Tat Schlipsoldat, aber es gab damals kein Navigationssystem und es gab auch kein Handy. Und da gab es abenteuerliche Fahrten, weil ich habe ein sehr schlechtes Orientierungsvermögen.
Gut, aber diese Wehrpflicht hat also Ihre berufliche Laufbahn bei der Deutschen Bank eigentlich nur unterbrochen. Danach sind Sie wieder da zurück.
In der Tat, aber nicht unmittelbar. Ich habe ja erst studiert, vier Jahre in Berlin und in den USA und hatte dann verschiedene Möglichkeiten, habe mich für ein Coming Home zur Deutschen Bank nach Frankfurt entschieden.
Ja, und dann sind Sie irgendwann zur Citigroup gewechselt?
Ja, nach 7 Jahren, 2001.
Ja. Und dann zur KfW. Wie kommt man sozusagen vom Nordhorner Banker zur Kreditanstalt für Wiederaufbau? Ist das ein logischer Weg oder ist das ein Paradigmenwechsel?
Also auf jeden Fall war es kein geplanter Schritt in meiner beruflichen Entwicklung. Aber als ich angesprochen wurde 2021, ob ich mir vorstellen könnte von Zehnder, der Personalberatung, die das Mandat hatte, ob ich mir vorstellen könnte, auch die Chefposition, die Position als Vorstandsvorsitzender bei der KfW übernehmen, habe ich gut 2-3 Tage überlegt. Und zufälligerweise war ich alleine auf Föhr. Das war noch während der Corona-Zeit und das hat mir sehr gut getan. Und ich bin am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass der Wechsel in den öffentlich-rechtlichen Bereich für mich sehr interessant ist. Ich bringe viel Handwerk mit, bin Bankkaufmann und habe mein Leben lang in der Bankenindustrie gearbeitet. Und ich war 2021 der festen Überzeugung, dass dieses Jahrzehnt mal wieder ein Jahrzehnt der Entscheidung sein wird. Weil in diesem Jahrzehnt müssen wir die Weichen für die nächste Generation stellen. Und das motiviert mich bis heute als vierfacher Familienvater. Und dann war ich in einem kompetitiven Prozess sehr dankbar, dass der Bund sich für mich entschieden hat.
Also das ist jetzt ein Stichwort, was mein ganzes Konzept durcheinander bringt. Jahrzehnt der Entscheidung. Also gerade heute habe ich gelesen, Herr Rürup hat gesagt, uns droht ein verlorenes Jahrzehnt.
Ich denke, damit wird nur zum Ausdruck gebracht, dass wir Entscheidungen treffen sollen. Ja. Also insofern sehe ich jetzt nicht unmittelbar den Widerspruch, aber zumindest habe ich 2021 auch vor dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine geglaubt, dass wir klimapolitisch, technologisch, wirtschaftspolitisch und strukturell viele Weichen stellen müssen, einige Weichen neu stellen müssen. Und die KfW spielt eine überragende Rolle an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik, was mich immer schon gereizt hat. Wir haben ja hier auch Gäste aus dem wirtschaftspolitischen Gymnasium. Ich hatte selber den Leistungskurs Wirtschaft und Politik und Mathematik. Und insofern ist das unglaublich reizvoll, an dieser Schnittstelle tätig sein zu dürfen.
Es scheint aber so, also diese Erwartungen und die Entscheidungen, die Sie ja zu Recht einfordern, die sind auch im Moment in der Wirtschaft unwahrscheinlich gefordert. Gerade nach dem Regierungswechsel in Berlin haben ja alle geglaubt, nun muss der Schwung kommen, nun muss die Aufbruchsstimmung kommen. Die kam auch zum Teil, die ist aber nicht unterlegt worden. Also jetzt ebbt es schon wieder ab, jetzt überwiegt schon wieder die Enttäuschung. Nun hat ja Herr Merz angekündigt, der Herbst der Reformen. Ich habe Herrn Klingbeil gelesen, der sagt, da muss dies Jahr noch ganz viel passieren, aber es passiert ja nichts.
Also das sind ja ganz viele Fragen in einer Frage versteckt. Und ich würde vielleicht noch mal versuchen, die großen Linien in Erinnerung zu rufen.
Ja.
Wir hatten eine Corona-Krise, die auch mit sehr viel staatlichen Mitteln, aus meiner Sicht, auch im Ausland wurden wir darum beneidet, welche staatlichen Mittel wir einsetzen konnten, sind wir wirtschaftlich gut aus der Krise gekommen. Es hat allerdings sehr viel Geld auch gekostet und die KfW hat eine ganz zentrale Rolle gespielt. Wir wurden dann im Grunde genommen, in Anführungsstrichen, auch überrascht von dem Angriffskrieg der Russlands in der Ukraine. Und das hat 2022 zu der Energiekrise geführt. Auch ein Jahr, wo nicht nur die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft enorm gefordert war, sondern auch wiederum die KfW. Aber das darunter liegende Thema ist etwas, worauf wir uns noch besser einstellen müssen, nämlich eine Kombination von Polykrisen mit enormem Paradigmenwechsel. Manche beschreiben es, dass das Geschäftsmodell Deutschlands unter Stress steht, weil wir den chinesischen Absatzmarkt verlieren, weil wir die günstigen Ressourcen aus Russland, das günstige Gas, keinen Zugang mehr haben und natürlich der Pax Americana bröckelt. Aber das sind fundamentale Änderungen, die das Geschäftsmodell Deutschland betreffen. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und nach 7 Jahren kumuliert kein Wirtschaftswachstum von 2019 bis Ende 2025. Kein Wirtschaftswachstum, 7 Jahre, das hat es in der Geschichte Deutschlands noch nicht gegeben, wird es natürlich höchste Zeit. Eine Zahl ist immer wieder aus meiner Sicht beeindruckend, wenn wir nur halb so stark gewachsen werden wie die USA in diesen 7 Jahren, dann hätten wir heute, ceteris paribus wohl bemerkt, 50 Milliarden mehr Steuereinnahmen. Diese Steuereinnahmen fehlen und deswegen ist es richtig, dass wir über Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum in diesem Land wieder reden, weil das die Voraussetzung für alles ist.
Also Sie haben die Entwicklung seit 2019, die Corona-Krise und so weiter aufgezählt. Deutschland hat ja, war ja der große Gewinner der Globalisierung. Vor allen Dingen auch als Folge der Schröderschen Agenda seiner Zeit hat Sie haben es angesprochen, billiges Gas aus Russland, neue Märkte in China, hat also enorm profitiert. Es gibt aber eine Studie der Bundesbank, die sagt, dass schon seit 2017 die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ganz stark unter den Schnitt fällt, dass wir also ab 2020, 2021 im Grunde ins Hintertreffen geraten sind, dass zum Beispiel die Schwellenländer in Asien sehr viel mehr importieren, aber eben nicht aus Deutschland. Die Importe aus Deutschland sind zurückgegangen. Also da ist ja irgendetwas falsch gelaufen, was mit diesen Krisen, die Sie gerade angesprochen hatten, nur bedingt zu tun hat.
Ja, also wir sind nicht nur ein Globalisierungsgewinner, sondern Deutschland war auch ein großer Gewinner der europäischen Integration und der Einführung des Euros und auch 30 Jahren Friedens in Europa. Also wir hatten, wenn man so will, auch gerade meine Generation, Jahrgang 66, die beste aller Zeiten. Wir haben auch enormen Wohlstand aufgebaut und jetzt geht es darum, auch umzusteuern. Ich denke immer an meine Großmutter, die hat zwei Weltkriege erlebt. Die war immer zuversichtlich und hat immer angepackt. Diesen Mentalitätswechsel aus meiner Sicht brauchen wir auch in Deutschland, damit wir unter diesen veränderten Rahmenbedingungen, das ist für viele Menschen anstrengend, natürlich, weil diese Komplexität und diese Polykrisen und diese Paradigmenwechsel in Kombination zu einer großen Verunsicherung bei Menschen und zu einer großen Unsicherheit bei Unternehmen führt. Die Unternehmen investieren viel zu wenig, wir haben große Investitionslücken in Deutschland, aber die Menschen sind verunsichert und sparen. Unsere Sparquote ist strukturell viel zu hoch. Ich glaube, über 15% aktuell. Wahrscheinlich wäre historisch haben wir zwischen 8% und 10%. Also insofern viele Chancen, aber auch viel Handlungsbedarf.
Die Unternehmen, die handeln wollen oder handeln müssen, die investieren aber zu wenig. Sie sagten das und führen das ja auf die falschen Rahmenbedingungen zurück. Über Bürokratisierung, mangelnde Digitalisierung und so weiter. Nur, wie kriegen wir es hin? Also wir müssen ja mal auf die Rolle der KfW in diesem Zusammenhang kommen.
Sehr gerne. Das ist auch wiederum viele gute Stichworte. Wir haben als KfW das größte Mittelstandspanel, wie wir es nennen, in Deutschland und haben seit über 20 Jahren eine konsistente Datenbasis, wo wir den Mittelstand regelmäßig befragen. Und es gibt ein sehr konsistentes Bild. Es sind Bürokratie und Regulierung, was den Mittelstand hemmt. Es sind Fachkräfte. Eine Diskussion, die wir definitiv brauchen über qualifizierte Immigration. Und es sind auch eine hohe Steuerlast, indirekt und direkt. Viertens sind es eher die Finanzierungsbedingungen. Wir haben ein Bankensystem, was auf jeden Fall auf der Fremdkapitalseite funktioniert. Wir haben zu wenig Angebote, die auch Eigenkapital ersetzenden Charakter haben. Die gute Nachricht ist, das meiste haben wir selbst in der Hand. Hohe Energiekosten hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Aber das meiste haben wir selbst in der Hand, weil die Bürokratie und Regulierung ist nicht vom Himmel gefallen, sondern die ist von Menschen gemacht. Und insofern sollte es uns eigentlich auch gelingen, diesen Rückbau an Bürokratie und Regulierung auf den Weg zu bringen. Dafür sollten wir aber nicht nur auf die Politik schauen. Wir sind auch selber Teil des Problems, weil jeder auch mit seinen Partikularinteressen da, wo es ihn unmittelbar berührt, häufig nach dem Staat ruft. Also insofern, diese großen Reformen werden wir nur gemeinsam auf den Weg bringen können. Die Vorgängerregierung, aber insbesondere die aktuelle Regierung, hat das im Koalitionsvertrag sehr stark zum Ausdruck gebracht, sich da selbst unter Druck gesetzt, auch mit einem neuen Ministerium zur Staatsmodernisierung. Und wir sollten die Regierung bei ihrem eigenen Anspruch auch abholen, weil das kostet wenig. Das kostet relativ wenig, diesen Impuls zu setzen. Das Zweite ist... Die KfW ist nicht Regelgeber. Insofern, Gott sei Dank, wir sind auch nicht Teil der Bundesregierung, sondern das sollten wir schon der Politik überlassen. Aber wir sollten im Schulterschluss und im Dialog mit der Politik auch Druck machen und uns selber unter Druck setzen.
Ja, gerade der Mittelstand hat ja in diesen Tagen gefordert, dass da viel mehr passieren muss, dass er sozusagen gar nicht gehört wird, dass er vergessen wird bei all den Diskussionen. Und die Mehrheit der deutschen Wirtschaft ist mittelständisch orientiert.
Absolut.
Und da fehlen Instrumente, um gerade mittelständische Unternehmen konkreter auch zu fördern. Also Stichwort Wagniskapital, Stichwort Kreditlinien.
Genau, da kommt die KfW ins Spiel, für den Mittelstand auch in der Breite. Wir haben eine große Palette an Finanzierungsmöglichkeiten, was wir aktuell nicht im Köcher haben, wenn Sie so wollen, sind Eigenkapital ersetzende Instrumente. Und wenn Sie auf den Mittelstand schauen, und ich habe mir die Daten auch nochmal für Niedersachsen angeschaut, wo der Mittelstand am stärksten vertreten ist in Deutschland, also eine sehr, sehr mittelständische Industrie in unserem Bundesland, immer noch mein Bundesland, und auch in der Grafschaft Bentheim, ist die Eigenkapitalquote In Niedersachsen etwa so wie im Bundesdurchschnitt mit 30%. Und insofern liegen wir aus meiner Sicht manchmal dem Trugschluss, dass der Mittelstand gut kapitalisiert ist. Aber wir schauen nicht auf die Investitionstätigkeiten des Mittelstandes. Der Mittelstand ist unterinvestiert in ganz zentralen Zukunftsthemen wie Digitalisierung, aber auch Klimawandel. Da gibt's eine große Investitionslücke, die wir als KfW auch messen, die jedes Jahr größer wird, weil sie den kumulierenden Effekt haben. Wenn Sie ein Jahr einen Euro nicht investieren, tragen Sie den aufs nächste Jahr vor. Und da wird es höchste Zeit, dass wir verlässliche Rahmenbedingungen haben und auch neue Instrumente, um den Mittelstand hier zu unterstützen, der vor großen Herausforderungen steht. Und wir haben über den demografischen Wandel und auch die Nachfolgeplanung im Mittelstand noch gar nicht gesprochen, dass wir viel zu wenig Unternehmer haben im Land, um auch diese Unternehmen in die nächste Generation zu führen.
Bleiben wir noch mal eben bei Mittelstandsproblemen. Also die sind ja manchmal auch sehr abhängig, die mittelständischen Unternehmen. Beispiel mal VW. Wenn der große Konzern VW Probleme hat, Absatzprobleme hat, dann hängt da ja nicht nur Wolfsburg dran, sondern da hängen ganz viele Mittelständler dran, Zulieferer dran, die alle weniger liefern dürfen, weil VW ein Problem hat. Da können Sie relativ wenig machen. Sie können diversifizieren. Aber Sie können VW nicht zwingen, Dinge abzunehmen, die VW in seinen Autos dann gar nicht mehr verbauen kann.
Nein, also ich glaube, der Ordnungsrahmen ist immer noch die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft und keine Planwirtschaft. Also insofern werden wir auch Dinge, wenn sie schmerzlich sind, auch akzeptieren müssen. Gleichwohl ist es aus meiner Sicht schon ganz entscheidend, dass auch in Niedersachsen natürlich, das galt auch in meiner Jugend, wenn VW einen Schnupfen hat, hat sozusagen Niedersachsen Fieber. Das werden wir auch nicht kurzfristig ändern können. Niedersachsen hat davon auch viele Jahrzehnte gut profitiert. Das größere Problem sind die Wertschöpfungsketten, die Sie ansprechen. Und dort haben natürlich auch die Automobilhersteller eine große Einkaufsmacht. Wir haben aber auch schon heute eine große Konzentration unter den Zulieferern. Von den größten 5 Zulieferern der Welt sind 3,5, wenn man so will, deutsch. Schaeffler, Bosch etc., ZF Friedrichshafen. Und dieser Strukturwandel, den wir gerade erleben, den werden wir auch nur bewältigen, wenn wir dieser Industrie stabile Rahmenbedingungen geben. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht immer wieder diskutieren, kommt das Verbrenner aus oder nicht, sondern dass wir uns entscheiden und dann diese Rahmenbedingungen umsetzen und auch der Staat die Investitionen unterstützt, die dann notwendig sind, um diesen Strukturwandel zu begleiten.
Aber gerade in der Klima- und Energiepolitik macht ja nun die neue Regierung, vor allen Dingen Frau Reiche, macht ja nun vieles offensichtlich ganz anders. Sie selber sagt, das stimmt gar nicht, aber es werden Dinge verändert, die Ampel vorher zumindest machen wollte. Ja, also die Förderung für Solaranlagen soll gekürzt werden, die Förderung für Windanlagen, die Einspeisevergütung soll gekürzt werden. Da sind wir ja auch wieder direkt bei der KfW. Ja, sagen Sie was dazu.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Der 10-Punkte-Plan von Frau Reiche ist ja keine Revolution. Es war eine Bestandsaufnahme. Sie hat sich unterstützen lassen von einem Expertengremium. Und es ist ja auch in gewisser Hinsicht eine Einladung zur Diskussion. Ich würde jetzt nicht polarisieren bei der wichtigen Frage der Energiepolitik, weil wir sollten alle ein Ziel haben, dass die Energiepolitik nicht nur nachhaltig ist und wir möglichst autonom sind, zumindest in Europa, sondern dass sie auch noch bezahlbar ist. Und die Diskussion hat aus meiner Sicht Frau Reiche als Bundesministerin auch zu Recht eröffnet und versucht auch in der Hinsicht neue Akzente zu setzen. Ich glaube, dieses Dreieck muss in einem Gleichgewicht sein, wo unsere Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird, nicht geschwächt wird und gleichzeitig die soziale Akzeptanz gesichert ist. Das sehen wir ja, dass die soziale Akzeptanz auch für klimapolitische Maßnahmen unter Druck bekommt. Das haben Sie jetzt jüngst gesehen bei den Kommunalwahlen in NRW, wenn ich die Gründe für bestimmte Wahlen richtig gelesen habe. Und das ist das hohe Gut. Also wenn wir uns aus der Mitte der Gesellschaft auf diesen Kanon verständigen können und klar priorisieren, dass es jetzt erstmal darauf ankommt, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, den Mittelstand zu stärken. Und alles Weitere wird sich dann ergeben. Ohne Wirtschaftswachstum werden wir auch die klimapolitischen Herausforderungen nicht bewältigen. Und ohne Wettbewerbsfähigkeit wird Deutschland bzw. Europa in der Welt auch keine Rolle mehr spielen. Also insofern glaube ich, ist die Debatte, die gerade in Deutschland geführt wird, längst überfällig.
Nur es fehlt jemand, der den Mut hat, wirklich sozusagen den Schalter umzulegen. Also man hat ja damals Gerhard Schröder fürchterlich dafür kritisiert, dass er das so konsequent durchgeboxt hat, wie das so seine Art war. Heute sind seine Parteifreunde voll des Lobes über ihn. Das hat sehr lange gedauert, bis man sich zu dem Standpunkt durchgerungen hat. Aber einen solchen Menschen, also man hat es ja von Herrn Merz eigentlich erwartet, aber bisher ist es nicht gekommen.
Gut, also den Schalter kann nur derjenige umlegen, der auch im Driving Seat sitzt.
Ja.
Das ist nicht die KfW. Das muss ich deutlich betonen. Wir sind auch nicht Teil der Bundesregierung. Aber das, was wir doch alle beobachten und wahrscheinlich auch die Mehrzahl der Zuhörer hier im Raum, ist, wie schwierig es ist, gesellschaftlich einen Konsens herzustellen bei ganz zentralen Zukunftsthemen. Und dafür ist es wichtig, dass wir erstens ein Narrativ haben, was mindestens 80% der Bevölkerung mitnimmt. So, dieses Narrativ müssen wir entwickeln. Zweitens, wir brauchen dann eine Strategie, die auf das Narrativ einzahlt. Drittens, diese Strategie muss unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken und Wachstum führen. Und viertens muss natürlich als harte Nebenbedingung Themen wie Klimawandel etc. mitgedacht werden. Und da haben wir uns auf den Weg begeben, in Deutschland als auch in Europa, wie zum Beispiel der Draghi-Report, der aus meiner Sicht dort auch zumindest den Versuch auf über 500 Seiten gestartet hat, hier ein Zukunftsbild eines starken, wirtschaftlich starken und dadurch auch politisch starken Europas zu entwerfen.
Der Draghi-Report hat ja viele Maßnahmen aufgeführt. Er ist aber schon ein Jahr alt und jetzt wird ja kritisiert, dass noch nicht mal 10% dieser Maßnahmen überhaupt angepackt worden sind. Also EU wurde ja immer so als Bürokratiemonster verteufelt. Dann hieß es, nein, das stimmt ja gar nicht. Die machen auch viele gute Sachen, mag ja sein. Aber im Moment tendiert man wieder eher zum Bürokratiemonster.
Und? Ja, also ob man dazu tendiert oder nicht immer noch ist, sei dahingestellt. Aber ich glaube, auch dort gilt es, noch mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, die Europa ist die Antwort auf fast alle Fragen. Auf fast alle Fragen ist Europa die Antwort. Und insofern müssen wir uns als Deutschland in Europa viel stärker einbringen. Das gilt für die Politik, das gilt aber auch für die deutsche Industrie. Und wenn wir das erkennen, und manche Länder machen das vielleicht besser als wir, wie die Franzosen, die dort sehr stark vertreten sind, dann haben wir auch eine mehr gestalterische Kraft in Europa. Und unser Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja aus guten Gründen die ersten zwei Wochen seiner Amtszeit im Ausland verbracht, weil er offenbar glaubte, dass es dort ein Vakuum auch gab in der Diskussion mit anderen Ländern. Wir werden nur gemeinsam, wie gesagt, diese Zukunftsthemen auch adressieren können. Und alles, was gut ist für Deutschland, ist gut ist für Europa. Aber es gilt auch andersrum. Das wird auch in allen europäischen Ländern so gesehen. Man wünscht sich ein wirtschaftlich starkes Deutschland, was auch seiner Führungsrolle viel stärker gerecht wird.
Ich würde mal vielleicht nicht Europa, aber international ein praktisches Thema, ein konkretes Thema ansprechen wollen. Hatten Sie schon einen Anruf von Tenet diese Woche?
Ich weiß gar nicht, ob die meine Telefonnummern haben.
Auch ganz
aber
bestimmt.
Aber mein Telefon war, glaube ich, in den letzten Tagen aus. Also insofern, Tenet ist natürlich ein Thema, was in den Medien diskutiert wird. Da ist auch alles zu geschrieben. Und dann muss am Ende auch die Bundesregierung entscheiden, welchen Weg sie gehen wird. Wir sind als KfW, wenn überhaupt, nur Umsetzerin.
Ja, aber Sie sind schon eine Weile dabei zu prüfen, wie die Umsetzung aussehen könnte.
Gut, es ist ja auch ein großes Thema.
Vielleicht müssen wir es ja noch mal eben einmal sagen. Tenet ist ja einer der vier großen Leitungsnetzbetreiber in Deutschland, der größte der vier. Wir haben hier in der Region nicht ganz so viel zu tun mit denen. Wir haben eher mit Amprion zu tun. Die wühlen gerade hier die halbe Grafschaft durch. Hm. Ja, manche verstehen das nicht, manche finden das auch gut. Auf jeden Fall ist die Energiewende mit Offshore-Strom auf jeden Fall verbunden und der muss irgendwo hingeleitet werden. Dafür brauchen wir Stromleitungsnetze. Und Tenet ist ja im Besitz des niederländischen Staates und denen wird das deutsche Engagement ihrer Deutschlandtochter ja eigentlich schon lange zu teuer. Da gab es schon mal den Versuch, Tenet Deutschland komplett zu übernehmen. Hat die Ampel versucht, hat nicht geklappt. Herr Lindner hatte dann das Geld nicht dafür oder wollte es nicht bereitstellen. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Sehen Sie die KfW da in der Verpflichtung, jetzt eine aktive Rolle zu spielen?
Das ich bin ja gebürtiger Niedersachse und mir gefällt der Spruch, dass man erst gackert, wenn die Eier gelegt sind. Und bei dem Thema werde ich es auch so handhaben. Aber wichtig ist ja in dem Zusammenhang, dass wir wettbewerbsfähige Energienetze benötigen, die viel stärker digitalisiert sind, die auch im Bau günstiger sind. Auch das hat Bundesministerin Reiche deutlich gesagt, dass wir nicht nur Leitungen unter die Erde buddeln, das ist ziemlich teuer, sondern auch Überlandleitungen erlauben, dass wir Naturschutz und Energienetze in einen Gleichklang bringen. Also insofern hat das Thema strategisch auch für unser Land eine große Bedeutung.
Die KfW ist ja schon beteiligt an zwei anderen Netzbetreibern. Werden Sie dann so Deutschlands Energiemanager?
Das überlasse ich dann einem Bundesministerium, was den Namen Energie in sich trägt. Das ist ja bei der KfW nicht der Fall.
Also Sie organisieren nur die Finanzierung und nicht die politische Einschätzung und praktische Geschäftsführung.
Das ist auch nicht unsere Rolle.
Aber Sie sind ja auch Aufsichtsratsvorsitzende von BFW Capital.
Ja, KfW Capital, in der Tat.
KfW Capital, genau. Und da gab es 15 Milliarden, glaube ich, was bereitgestellt werden sollte für Risikokapital, für Startups. Mhm. Das soll jetzt verdoppelt werden.
Ja, also vielleicht für Ihre, unsere Zuhörer. KfW Capital ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der KfW. Sie wurde vor 7 Jahren gegründet, ist also selber ein Startup. Und die Vorgängerregierung hatte die gute Idee, einen Zukunftsfonds zu gründen, den wir als KfW verwalten. Und da wurden 10 Milliarden an staatlichen Garantien zur Verfügung gestellt. Garantien, keine Haushaltsmittel. Und diese Garantien setzen wir ein für den Bereich Wachstums-Innovationsfinanzierung, allerdings nur indirekt, indem wir uns an Fonds beteiligen. Wir sind an über 130 Fonds beteiligt und somit indirekt an 2500 Startups, davon etwa die Hälfte mit Sitz in Deutschland. Und unser Auftrag, auch unser politischer Auftrag, ist nicht nur Ankerinvestor zu sein, das funktioniert nur, wenn wir auch als wirtschaftlicher Akteur handeln, sondern auch politisch das Ökosystem für Wachstums- und Innovationsfinanzierung zu entwickeln. Und da zahlt darauf ein, was Sie gesagt haben, die WIN-Initiative. WIN-Initiative der Vorgängerregierung hatten wir den Auftrag, ich habe da über 100 Telefonate auch selber führen dürfen, hatten wir den Auftrag, von der Gründung eines Unternehmens bis zum Exit, wie zum Beispiel dem Börsengang eines Unternehmens, uns dieses gesamte Ökosystem anzuschauen. Da haben wir uns 4 Monate Zeit genommen und 10 Maßnahmenbündel mit insgesamt 25 Maßnahmen zu definieren. Und wir sind jetzt in der Umsetzung. Und es ist uns letztes Jahr gelungen, von deutschen institutionellen Investoren ein Commitment zu bekommen, 12 Milliarden Wachstumskapital in Deutschland zu investieren. Und im Koalitionsvertrag haben wir die Aufforderung bekommen, diese 12 Milliarden auf 25 Milliarden zu erhöhen. Und wir sind in der Diskussion mit vielen anderen institutionellen Investoren, Family Offices, kleinere Pensionsgesellschaften, um dieses Commitment zu bekommen. Das ist extrem wichtig für Deutschland, weil wir brauchen eine duale Strategie. Mittelstand haben wir darüber gesprochen, aber wir brauchen gleichzeitig einen echten Innovationsbooster. Das hat ja Draghi auch zu Recht angesprochen. Europa und somit Deutschland muss wieder ein Land der Innovation werden. Der Erfinder, der Unternehmerinnen und Unternehmer, der Großteil des Wirtschaftswachstums in den USA. Und die haben uns ja meilenweit überholt, auch beim Pro-Kopf-BIP. 30% mehr als wir in den letzten 10 Jahren. Basiert auf Innovation.
Ja, und auf Innovation, da ist man gleich bei Startups, ist ja in den USA viel leichter, ein Startup zu machen, auch mal mit einem Startup zu scheitern und dann vielleicht ein neues zu versuchen. In Deutschland gibt es eigentlich viel zu wenig Startups. Liegt das nur am Geld?
Ja und nein. Also mir macht ebenso Sorge, wir reden viel über Startups, das wird verbunden mit Technologieunternehmen, aber wir hatten 2000 1,1 Millionen Neugründungen. 1,1 Millionen. Wir haben heute noch 500.000. Und wir haben einen Verlust an Menschen, die gerne unternehmerische Verantwortung übernehmen. Das ist generell ein gesellschaftliches Thema. Wer übernimmt gerne Verantwortung? Das macht mir Sorge. Wenn wir jetzt über Startups reden, reden wir vor allem über Disruption, Innovation etc. Auch in meiner Branche, im Fintech-Bereich, gibt es viele, vielleicht auch einige von den Zuhörern sind bereits Kunde bei diesen digitalen Angeboten. Da haben wir große Fortschritte gemacht in Deutschland, dieses Ökosystem zu entwickeln. Aber im Verhältnis zu den USA fehlt jedes Jahr, Sie haben wieder den Kumulationseffekt, 20 Milliarden. 20 Milliarden, das ist ein großes, dickes Brett. Im ersten Halbjahr wurden knapp über 4 Milliarden in deutsche Startups investiert. Ein schöner Betrag, guter Fortschritt, aber wir sind auch dort nicht konsequent genug. Und die Politik hat das nur begrenzt unter Kontrolle, weil letztlich private Investoren in Innovations- und Wachstumsunternehmen investieren müssen. Das kann nicht der Staat alleine leisten. Wir agieren ja auch als wirtschaftlicher Akteur, sonst betreiben wir ein Crowding out, das private Kapital verschwindet. Wir müssen ein Crowding in betreiben, mehr Privatkapital mobilisieren. Und dort sind wir risikoavers als Deutsche. Also wir haben 9.000 Milliarden liegen auf deutschen bei privaten Haushalten. 9.000 Milliarden. Das ist eine unvorstellliche Zahl, ohne Immobilien, 9.000 Milliarden. Davon sind etwa 40% in Spareinlagen und Termineinlagen. Also das ist wirtschaftlich betrachtet, ist da ein Riesenpotenzial und wir verschenken Rendite, auch für unsere Bürgerinnen und Bürger. Aber das müssen wir ändern und diesen Mentalitätswechsel auch in der Kapitalanlage oder der Finanzeinlage ist dringend nötig.
Ja, also diese Milliarden, die da auf Sparkonten und so weiter liegen, geben ja andererseits den Banken die Möglichkeit, mehr Ausleihungen, mehr Kreditfinanzierung, mehr Risikokapitalfinanzierung auszugeben. Aber sie sind sehr vorsichtig damit.
Das ist nicht die Rolle der Banken. Das ist auch immer wichtig und häufig ein Trugschluss, dass jeder Akteur auch eine Rolle hat in dem Finanzsystem. Banken sind hochgradig reguliert und es ist nicht gewünscht, dass Banken Risikokapital geben. Es ist nicht gewünscht, sondern das Risikokapital soll außerhalb des Bankensystems von institutionellen Investoren wie Versicherer, Pensionsfonds oder auch Family Office oder auch Ihnen privat kommen. Das ist nicht reguliert und insofern gibt es dort auch eine klare Arbeitsteilung. Die Schnittstelle ist, wenn Sie Risikokapital in Form von Fremdkapital, sogenanntes Venture Debt geben, das betreiben einige Banken. Und manche Banken, auch Sparkassen, haben einen kleinen Fonds, wo sie vielleicht ab und zu mal etwas investieren. Aber strukturell ist diese Arbeitsteilung auch spätestens seit der Finanzkrise so vorgesehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Europa und somit auch Deutschland den Kapitalmarkt stärken. Und es uns auch gelingt, auf eine kapitalbasierte Altersversorgung zu steigen, damit wir diese Kapitalpools, über die wir haben, nicht exportieren in die USA, weil wir sind ja nicht nur Exportweltmeister in Waren, sondern auch Exportweltmeister im Kapital, sondern dieses Geld in Deutschland angelegt wird. So, und da wünsche ich mir noch mehr Kraft, auch politisch diesen Weg konsequent zu gehen, weil der wird dauern. Das wird eine Generation dauern, bis wir auch unser Finanzsystem wettbewerbsfähig ist im Verhältnis zu den USA. Das ist ein großer strategischer Vorteil der amerikanischen Volkswirtschaft, diesen breiten, liquiden Kapitalmarkt zu haben als Risikoträger.
Also ein Detail dazu oder mehr als ein Detail ist ja das ganze Thema Altersversorgung, Rentensystem und so weiter, dass man auch jungen Menschen sehr frühzeitig sagt, spart oder legt an für euer Alter, für die Altersversorgung. Es gibt ja jetzt die Diskussion, ob man da nicht auch aktienbasierte Rentenmodelle oder ähnliches Altersversorgung aufbauen soll. Aber wie Sie sagen, das dauert eine Generation, bis man die Dinge auch in die Köpfe hineinbekommt. Es ist ja eine Mentalitätsfrage, das haben Sie eben schon mal schön erklärt.
Richtig, aber mit den großen Problemen dieser Welt ist es immer gut, wenn man heute anfängt. Es wird nicht besser. Also jeder Tag ist ein verlorener Tag, worauf wir warten. Und diese Debatte haben wir zumindest. Ich bin seit 1986 berufstätig. Ich kann mich an den 80er Jahren erinnern. Da haben wir die gleiche Diskussion geführt. Also insofern müssen wir uns ja fragen, warum es uns nicht gelingt, diese Strukturreform auf den Weg zu bringen. Je früher Sie anfangen, desto dosierter können Sie vorgehen. Und wenn Sie sich die Analysen zum Beispiel vom Deutschen Aktieninstitut anschauen, haben Sie als DAX-Investor seit der Gründung des DAX, dem deutschen Aktienindex, etwa 7-8% Rendite. Natürlich mit einem gewiss größeren Risiko. Aber diesen ökonomischen Verlust, den die Bürgerinnen und Bürger erleiden und nicht partizipieren am Produktivitätswachstum in Deutschland, das ist eigentlich eine große soziale Frage. Eine große soziale Frage, die man aus meiner Sicht anders beantworten könnte.
Wobei man ja zweifeln darf inzwischen, ob die großen gesellschaftlichen und sozialen Fragen dieser Zeit überhaupt noch lösbar sind in Zeiten, in denen wir stärker denn je von den Stimmungsschwankungen in den sozialen Netzwerken abhängig sind.
Ja, also, Also den Eindruck habe ich persönlich nicht. Wir sollten uns auch nicht von den sozialen Netzwerken treiben lassen. Das sind häufig Minderheiten, die sehr laut sind. Das ist auch alles anstrengend, das kenne ich auch als Person. Sondern ich glaube, dieses Land hat die Kraft, aus der Mitte der Gesellschaft auch generationsübergreifend den Unterschied zu machen, auch in Europa. Da bin ich fest davon überzeugt. Wenn wir dieses Zukunftsnarrativ haben, eine Strategie, die die Bürger verstehen, die Schwarmintelligenz der Wählerinnen und Wähler, die ist immer noch unschlagbar. Das ist ja auch die Stärke der Demokratie. Also insofern teile ich Ihre Zukunftsprognose oder Hypothese nicht.
Ich möchte noch mal einmal auf den Mittelstand zurückkommen und auf unsere Region vielleicht auch ein bisschen. Wir haben ja eben gesagt, wie wichtig das ist, dass man innovativ ist, dass man mit weniger Regulierung also schneller auch Strukturveränderungen auf den Weg bringt und so weiter. Es gibt da so eine neue Prognosestudie, sozusagen das Regionenranking. Hm. Ja, und da ist ja im Zukunftsatlas festgestellt worden, zukunftsstarke, resiliente Regionen in Deutschland zeichnen sich durch eine hohe Innovationskraft aus.
Sehen Sie?
Das können wir hier in unserer Region sehen. Also wenn wir im Ranking mal auf die Grafschaft gucken, dann schneidet sie nicht ganz so gut ab. Die liegt im Mittelfeld. Ich habe die Zahl jetzt gerade gar nicht bereit. Die liegt irgendwo bei 211 oder so ähnlich von 400 Regionen in Deutschland. Der Landkreis Emsland nebenan, der ist also hoch katapultiert worden und liegt jetzt auf Platz 58. Warum? Weil er den ehemaligen Kernkraftwerksstandort ausbaut zu einem Standort für die Wasserstoffinfrastruktur und für den Strommarkt von morgen. Sind wir wieder bei den Stromnetzbetreibern, Amprion baut da große Einrichtungen, da werden 3 Milliarden Euro investiert, alleine am Kraftwerksstandort, in den Ausbau des Stromnetzes. Also Innovation ist erforderlich, um im Ranking der Regionen nach oben zu kommen. Und dafür braucht man natürlich auch Unternehmen, die innovativ sein können. Das sind Unternehmen, die brauchen die entsprechenden Rahmenbedingungen, die brauchen auch die entsprechenden Finanzmittel. Und der Zugang des Mittelstands zu Finanzmitteln ist aus vieler Sicht immer noch nicht so, wie man das gerne hätte.
Ja, also nochmal zu dem Thema Innovation und Innovationsatlas. Als Grafschafter nehme ich das als Herausforderung, besser zu werden. Also wenn das Emsland doppelt so gut ist wie wir im Ranking numerisch, dann sehe ich das sportlich. Das können wir natürlich hier in der Grafschaft und sollten es nicht akzeptieren und uns fragen, woran das liegt. Mhm. Ich habe mich schon sozusagen die letzten 30 Jahre, ist mir aufgefallen, in Lingen gibt es eine Hochschule. Das ist für das Bildungsökosystem und auch für die mittelständische Wirtschaft aus meiner Sicht ein Asset. Also ich denke, man kann da gute Schlussfolgerungen rausziehen. Wenn wir unsere Studien anschauen, um zu Ihrer Frage direkt zu kommen, dann ist die Finanzierung kein Top-3-Thema für den Mittelstand. Mhm. Ist kein Top-3-Thema und zwar konsistent. Was wir natürlich beobachten, ist in diesem wirtschaftlichen Umfeld, nochmals, wir sind in den letzten 7 Jahren kumuliert nicht gewachsen. Wir haben hohe strukturelle und Transformationsrisiken, auch wirtschaftlich, sind Banken natürlich auch aufsichtsrechtlich gefordert, konservativer zu sein. Das heißt, Risiken werden anders eingeschätzt, sind mit mehr Kapital zu unterlegen. Aber wir sind weit von einer Kreditklemme entfernt. Das deutsche Bankensystem ist resilienter als vor der Finanzkrise, sehr gut kapitalisiert. Die Ertragsstärke hat auch deutlich zugenommen. Also insofern, daran liegt es nicht. Was wir nicht haben, ich hatte es eingangs gesagt, sind Eigenkapitalinstrumente, die wir auch dem Mittelstand anbieten können aktuell in der Breite, wie zum Beispiel Hybridkapital oder Mezzaninkapital. Wenn ein Mittelständler sagt, ich habe hier eine Investition von 100 Millionen, die Bank sagt, Fremdkapital ist die Bilanz nicht, reicht die Bilanz nicht, fände ich es gut, wenn die Bank auch sagen könnte, hier gibt es 25 Millionen Hybridkapital, kostet ein bisschen mehr natürlich, aber dann können wir auch die Fremdkapitalfinanzierung oben drauflegen, weil die Bilanz gestärkt ist. Und da hätte ich die Hoffnung, dass viele Mittelständler ein solches Angebot attraktiv fänden, um diese Zukunfts- und Sprunginvestitionen zu tätigen im Bereich Digitalisierung oder Innovation, aber auch im Bereich Klima.
Ja, das war ja doch noch eine positive Aussicht. So.
Sie kriegen meinen Optimismus heute auch nicht angekratzt. Ja.
Das ist eine schöne Botschaft.
Absolut.
Lassen Sie uns zu Ihrem Besuch in Nordhorn nochmal zurückkommen. Morgen ist ja, glaube ich, der große Festakt am Gymnasium und auch eine Feierstunde, zu der auch der Ministerpräsident kommt. Ja, mit Olaf Lies werden Sie dann wahrscheinlich auch über Möglichkeiten sprechen.
Ja, ich bin da aber als ehemaliger Schüler und nicht als KfW-Chef, glaube ich.
Ja, ob dieser Unterschied immer so gemacht wird, ich weiß es nicht.
Ich befürchte, die haben recht.
Ja, aber wenn Sie als ehemaliger Schüler kommen, dann wird er sicher auch noch gefeiert an diesem Wochenende.
Ja, das entscheide ich morgen Mittag und behalte es dann für mich. Aber ich habe schon gehört, dass es eine riesen Fete geben soll.
Ja,
in der Blanke.
Ja,
in der Blanke.
Fiebern alle heutigen und ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums schon seit Monaten dieser Fete entgegen.
Haben Sie Abitur am Gymnasium gemacht,
nein,
in Nordhorn?
Nein, ich habe nicht in der Grafschaft meine schulische und berufliche Ausbildung gemacht.
Gut, dann werde ich berichten.
Ja, gerne. Ja, und treffen Sie dann auch alte Schulkameraden wieder?
Ja, Gitta ist ja hier, hat ja auch die begrüßenden Worte eingeleitet.
Wir Gitta haben zusammen
Meulen, ja, Gitta Meulen von der Wirtschaftsförderung.
Ja. Wirtschaftsvereinigung.
Wirtschaftsvereinigung, die aber auch fördert, hoffe ich.
Ja,
und wir haben zusammen Abitur gemacht und es ist immer schön, wieder die ehemaligen Kollegen, Mitschülerinnen und Mitschüler kennenzulernen. Weil eins kann ich sagen, ich hatte wirklich die beste Zeit, die ich mir vorstellen kann als Schüler. Die war einfach fantastisch bis 86. Also das hat Riesenspaß gemacht und prägt mich bis heute. Ein großes Privileg und Glück, eine glückliche Schulzeit gehabt zu haben.
Das war ein wunderbares Schlusswort.
Ach, das ging aber schnell.
Das ging ganz schön schnell, ja. Wir sind nämlich schon wieder am Ende unseres Podcasts, Chefsachen. Vielen Dank, Stefan Windels, als mein Gesprächspartner. Hat Spaß gemacht.
Absolut.
War toll. Viele Informationen mitgenommen. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank auch an Sie hier im Raum, dass Sie so brav zugehört und still gewesen sind. Toll haben Sie das gemacht. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann folgen Sie Chefsachen gerne in Ihrer Podcast-App. Neue Episoden erscheinen alle 4 Wochen auf GN Online und überall, wo es Podcasts gibt. Hören Sie gerne wieder rein bei Chefsachen. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Masselink.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.